sagen, also mir gefällt der Sommer viel besser als der Winter. Warum wusste ich jetzt nur, dass die Lydia sich mit beiden Händen meldet? Genau. Also ich persönlich mag auch den Winter sehr gern, aber wenn du ein großer Fan des Sommers bist, dann habe ich für dich das ein schönes, also passende Anekdötchen dazu. Und zwar will ich euch was erzählen von unserem Sommerurlaub 2017. Den haben wir zusammen verbracht mit meinem Bruder und seiner Familie. Und zwar, Achtung, Neidfaktor, wir waren in Südfrankreich an der französischen Mittelmeerküste. Aber was nicht so schön war, ist, dass die Fahrt dahin richtig ätzend war. Wir sind mit dem Auto runtergefahren und wir waren da also wirklich 2 Tage unterwegs. Es war heiß ohne Ende, wir hatten Staus ohne Ende, es war mancherlei konstruktives Gespräch darüber, was jetzt die richtige Einstellung der Klimaanlage im Auto sein könnte. Also die Fahrt darunter, die war echt nicht so schön. Und gleichzeitig wussten wir aber, das muss ich jetzt einfach mal so sagen, dass wir hatten einfach das Glück, ein Ferienhaus an Land zu ziehen, das also dermaßen geil war. Also ich sag nur Stichwort Whirlpool mit so Blick über die Bucht aufs Meer. Kann man sehr gut drin sitzen mit dem kühlen Bier in der Hand und dem Sonnenuntergang zugucken. Ja, genau. Wir haben in dem Moment, ich habe auch nicht aktiv darüber nachgedacht, wie oft mein damals einjähriger Neffe wohl in diesen Whirlpool reingepullert hat. Man hat es einfach genossen. Und also auf jeden Fall war es aber für uns so, dass wir auch während dieser ganzen ätzenden Fahrt gesagt haben, hey, also diese Perspektive, dass du einfach weißt, dieses Ferienhaus wartet auf dich. Und natürlich auch einfach habe ich mich gefreut, Zeit mit meinem Bruder und seiner Familie zu verbringen und so. Das war es einfach wert, diese Mühe auf sich zu nehmen. Ja, was ist unsere Lebensperspektive als Nachfolger von Jesus, wenn wir in Zeiten sind, in denen es mal ätzend oder herausfordernd ist? Ich habe vorher, als du die Geschichte, also das mit dem Lottoschein zum Einstieg erzählt hast, da habe ich mich an eine Geschichte erinnert. Es gab mal irgendwie vor ein paar Jahren eine Lottoziehung, wo die 6 Richtigen eben zufällig auf diesem Lottoschein ein symmetrisches Muster ergeben haben. Und das hat eben dazu geführt, dass ganz viele Leute diese Kombination angekreuzt haben. Und am Ende war das eben mit den 6 Richtigen ein Gewinn von irgendwas zwischen 20.000 und 30.000 Euro. Ich habe mir so gedacht, also auf der einen Seite, ich fände es schon ganz cool, irgendwie 20.000 Euro zu gewinnen. Aber auf der anderen Seite frage ich mich, wie viele Leute sind am Tag nach der Lottoziehung ins Büro gefahren und haben ihrem Chef mal so richtig die Meinung gegeigt, was sie davon ausgegangen sind. Ab heute bin ich Millionär, ich werde nie wieder arbeiten müssen, der kann mich mal. Und dann heimgefahren sind und festgestellt haben, sie haben 20.000 Euro gewonnen. Also was ist unsere Hoffnung im Leben? Was ist unsere Perspektive in Zeiten, die auch mal echt herausfordernd sind? Und wenn wir in die Bibel reinschauen, und dann sehen wir einfach ganz vieles, wo wir wirklich hier und heute schon sagen, da ist ganz viel Segen drin, ganz viel Bewahrung von Gott. Wir dürfen wirklich uns auf die Nähe von Jesus verlassen. Hoffentlich ist es auch was, wo wir sagen, das steht nicht nur in der Bibel, sondern das erleben wir auch immer wieder so. Aber gleichzeitig haben wir als Nachfolger von Jesus auch eine Hoffnung, die wirklich über alles hinausweist, was wir hier in diesem Leben, in dieser Welt erleben können. Paulus schreibt im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 27, Christus lebt in euch. Darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Und einen Vorgeschmack davon dürfen wir heute schon erleben, aber wir wissen auch, was da auf uns wartet, wenn wir irgendwann gestorben sind oder wenn Jesus wiederkommt, je nachdem, was zuerst passiert, ist nochmal so viel größer als alles, was wir hier in dieser Welt erleben werden. Die Offenbarung, das Buch der Offenbarung beschreibt diese neue Welt. Und dort lesen wir, das schreibt Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und ein paar Verse weiter. Und diese Stadt braucht keine Sonne und keinen Mond, damit es in ihr hell wird, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet die Stadt und das Lamm ist ihr Licht. Die Völker der Erde werden in ihrem Licht leben und die Könige der Welt werden kommen und ihre Herrlichkeit in die Stadt bringen. Ihre Tore bleiben geöffnet, denn es gibt dort keine Nacht mehr. Und alle Völker werden ihre Herrlichkeit und Ehre in die Stadt bringen. Darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an dieser Herrlichkeit teilhaben. Wenn ich so mein eigenes Leben angucke, dann entdecke ich da eine ganze Menge Dinge, die wirklich gut sind, die schön sind, für die ich total dankbar bin. Also es geht gar nicht darum zu sagen, hey, in dieser Welt ist ja alles wirklich fürchterlich. Aber ich weiß auch, ich hoffe, ich glaube, selbst wenn alles ganz fürchterlich wird, wenn ich mal wirklich irgendwie Verfolgung erleben sollte oder irgendwie ganz schwer krank werde oder sonst irgendein Elend erlebe, wenn mich alle Welt mal im Stich lassen sollte, dann habe ich diese eine Hoffnung, die nicht von dieser Welt ist. Und von der ich auch einfach weiß, nichts auf dieser Welt wird mir diese Hoffnung nehmen können. Nämlich, dass mich nichts trennen kann von dieser Liebe Gottes, das schreibt die Bibel, Römer Kapitel 8, nichts Hohes, nichts Tiefes, nichts Übernatürliches, nichts Menschliches, nichts wird je irgendwas daran ändern können, dass dich Gott so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn für dich geopfert hat, um mit dir Beziehung leben zu können. Und dass wir teilhaben werden an dieser Herrlichkeit, in dieser neuen Welt, in der es kein Leid mehr gibt, keine Trauer, kein Tod. Und all das, was wir heute möglicherweise als belastend erleben, als schlimm, was uns traurig macht, wo wir Schmerzen haben, wo uns Menschen verletzen, all das wird in dieser neuen Welt keine Rolle mehr spielen. Und neben allem, worauf wir auch zu Recht schon hier und heute hoffen dürfen von der Bibel her, ist es eine große Hoffnung, die uns als Nachfolger von Jesus eint. Für mich ist so eine spannende Frage in diesem Zusammenhang, was bedeutet denn das jetzt für uns hier und heute ganz konkret? Ich meine, man könnte ja auch hergehen und sagen, ja, das erleben wir dann alle mal, wenn wir gestorben sind oder wie auch immer, aber hat jetzt das mit uns heute irgendwas zu tun? Und vor allem auch für meine Predigt heute hat das was zu tun mit diesem ganzen Thema Erweckung, das uns ja schon im letzten Jahr so über viele Monate begleitet hat. Und darüber möchte ich mir gern mit euch Gedanken machen in einer zweiteiligen Predigt. Das bedeutet, heute werde ich ein, zwei Punkte dort ansprechen und am kommenden Sonntag werde ich auch noch mal ein paar Sachen dazu sagen. Und genau einsteigen möchte ich einfach so mit dieser Feststellung, dass es ja immer eine Auswirkung hat auf dein Leben, wenn du eine Hoffnung hast, auf dein Leben, auf dein Denken. Und wenn das wirklich was ist, was tragfähig ist in deinem Leben, dann wird das auch eine Auswirkung haben auf deine ganze Perspektive, wie du über dein Leben denkst, wie du dein Leben siehst, wie du Dinge siehst, die dir in deinem Leben passieren, die du selber tust in deinem Leben, wie du dein Leben gestaltest. Paulus schreibt im Philipperbrief Kapitel 3, Verse 13 bis 14, und das lese ich heute mal aus der neuen Genfer Übersetzung. Ansonsten einfach der Hinweis, wenn ich nichts zur Übersetzung sage, ist es immer die Neues Leben Übersetzung. Jetzt hier ist es mal die neue Genfer, weil mir die an dem Punkt besser gefallen hat. Dort schreibt Paulus, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Und Paulus beschreibt hier schon mal eine ganz wichtige Auswirkung, wenn man diese Hoffnung im Leben hat. Er sagt hier, ich habe ein Ziel. Und ich denke, es gibt ganz viele Menschen, die haben eigentlich kein Ziel im Leben. Ich glaube auch, es gibt viele Christen, die haben eigentlich nicht so richtig ein Ziel im Leben. Und ich bin überzeugt davon, wenn man nicht für sich selber geklärt hat, wo will ich eigentlich mit meinem Leben hin, dann beinhaltet das auch eine gewisse Gefahr, dass das Leben einfach ein Stück weit unbefriedigend bleibt, dass es langweilig ist, dass es hinter dem zurückbleibt, was eigentlich Gott auch an Potenzial in unser Leben reingelegt hat. Wenn ich keine Orientierung habe, wo ich eigentlich hin will, was mir eigentlich wichtig ist für mein Leben, dann werde ich mein Leben vermutlich auch nicht ganz so aktiv gestalten, weil ich weiß ja eigentlich gar nicht, wo ich hin will. Vielleicht reagiere ich dann eher auf die Dinge, die halt so auf mich einströmen. Vielleicht gehe ich dann im Fall der Fälle eher den bequemen Weg, als den, wo ich sage, das ist jetzt zwar anstrengend, aber ich weiß ja, zu welchem Ziel ich hin will. Und dann ist schon die Gefahr groß, dass ich immer so lebe aus so einem, naja, ich müsste mal, naja, irgendwann werde ich mal. Und irgendwann, wenn es dumm läuft, wird aus diesem, ich müsste mal, ich werde mal irgendwann, der Moment, wo du dann sagst, naja, hätte ich nur mal. Und ich könnte mir vorstellen, Leute, die irgendwie in einem Hospiz arbeiten, kennen immer wieder die Situationen, dass Leute sagen, hätte ich nur mal. Und dann ist der Moment, dann ist es zu spät. Das hat jetzt zunächst erstmal gar nichts speziell damit zu tun mit unserer Jesus-Nachfolge. Das gilt ganz allgemein für alle Lebensbereiche. Wenn es dir wichtig ist, in deinem Leben Geld und Karriere zu machen, dann wirst du wahrscheinlich irgendwie was dafür tun müssen, weil so ganz zufällig machen Leute in der Regel nicht die große Karriere und verdienen dann das fette Geld. Oder wenn es dir wichtig ist, irgendwie, dass du dein Hobby, deine Leidenschaft zum Beruf machen willst, dann musst du da wahrscheinlich auch was tun, einfach um so ein Niveau zu erreichen, dass Leute auch sagen, jawohl, den bezahle ich dafür, ich kaufe die CD von dem, ich bezahle den dafür, dass er seine Vorträge hält oder was auch immer. Also Leidenschaft zum Beruf machen ist auch nichts, was irgendwie normalerweise so ganz zufällig von allein funktioniert, ohne dass man investiert hat da drin. Und so kannst du das für viele Dinge durchspielen, wenn es dir wichtig ist, viel Zeit mit der Familie zu verbringen oder wenn du viel reisen willst oder wenn du fit bleiben willst bis ins Alter oder was auch immer, dann ist es wahrscheinlich gut, wenn du proaktive Entscheidungen triffst, die eben den Weg freimachen, dass du genau das auch erleben kannst. Dass du entscheiden kannst, was ist wichtig und was ist unwichtig und was ist vielleicht sogar hinderlich auf dem Weg zu diesem Ziel. Und dafür brauche ich so eine Klarheit, für mich mal zu sagen, naja, was will ich denn eigentlich von meinem Leben? Und genau das Gleiche gilt am Ende auch für unsere Nachfolge von Jesus. Was ist dir wichtig? Wo willst du auf deinem Weg mit Jesus hin? Und diese ganzen Beispiele, die ich da jetzt gerade aufgezählt habe, eben mit, was ich Karriere und meine Hobbys, Leidenschaften, viel Reisen oder was auch immer, das ist nicht per se ungeistlich, also man darf auch als Christ sich wünschen, irgendwie viel zu reisen oder irgendwie zu sagen, ich habe ein Hobby und es wäre wirklich super, wenn ich damit davon leben könnte, dieser Leidenschaft auch nachzugehen. Der Unterschied ist aber, wenn ich wirklich zu all diesen Dingen auch diese Hoffnung habe, dass nach meinem Tod diese neue Welt auf mich wartet, in der alles besser sein wird, als was mir diese Welt nur irgendwie anbieten könnte. Dann bin ich auch so ein Stück weit frei von diesem Drang, in diesem Leben, in diesen 76 Jahren oder wie viel auch immer uns statistisch beschieden sind, alles erreichen zu müssen, alles verwirklichen zu müssen. Und dann habe ich auch so eine innere Freiheit, wirklich diese Priorität dahingehend zu setzen und zu sagen, Jesus, was ist dein Auftrag, den du für mich hast? Selbst wenn es vielleicht bedeutet, dass ich das eine oder andere in diesen 76 Jahren nicht so umsetzen kann, wie es irgendwie auch vielleicht ganz schön wäre. Viele von euch wissen, dass ich zum Beispiel 2009 in so einer Situation war, wo ich eine Entscheidung treffen musste, ob ich entweder die Doktorarbeit zu Ende schreibe, die ich da zu dem Zeitpunkt angefangen hatte, oder ob ich eben mich von Jesus rufen lasse, um hier zusammen mit der Christina die Gemeinde zu leiten. Aus verschiedenen Gründen wäre beides nicht unter einen Hut zu bringen gewesen. Und mir ging es damals so, dass ich gesagt habe, also ich hätte schon wirklich gern diese Doktorarbeit zu Ende gebracht, aber gleichzeitig habe ich einfach gespürt, auch dass Jesus mich hier ruft, eben in den Gemeindedienst. Und insofern war es für mich wirklich eine leichte Entscheidung, das kann ich ganz ehrlich sagen, dort dem Ruf von Jesus zu folgen. Weil ich einfach wirklich überzeugt bin, alles, was Jesus für mich hat, wird besser sein als das, was mir die Welt anbieten kann. Und nicht, weil was die Welt alles bietet, schlecht ist, Nichts gegen Doktorarbeiten. Ich ermutige jeden, der den Wunsch und die Möglichkeit hat, das zu machen. Aber ich habe einfach gemerkt, für mich ist was anderes dran. Genau. Oder anderes Beispiel. Viele wissen, dass die Christina Lehrerin ist in einer staatlichen Schule. Und sie hat so im Laufe der Jahre immer mal wieder Anfragen und auch konkrete Angebote gekriegt von christlichen Schulen, die einfach gesagt haben, haben Sie nicht Lust, irgendwie bei uns zu unterrichten? Einmal ist ihr, glaube ich, auch schon direkt die Schulleiterstelle angeboten worden. Ja, und das hat natürlich schon auch gewisse Annehmlichkeiten. Also ich könnte mir vorstellen, es ist ein Unterschied, ob du in deinem Alltag als Lehrerin einfach relativ offen auch über deinen Glauben reden kannst oder ob du halt einfach so eine gewisse Neutralität offiziell wahren musst und halt nicht einfach sagen kannst den Kindern, wie irgendwie so deine Sicht ist. Naja, doch ein bisschen kannst du schon sagen, aber na, man muss immer irgendwie so auch gucken, man darf es sozusagen nicht übertreiben. Oder ob du Kollegen hast, die auch mit Jesus unterwegs sind, wo du einfach auch ganz offen über andere Dinge reden kannst, wo du sagen kannst, hey, wir hatten Gemeindefreizeit und jeder weiß, was das ist und all diese Dinge. Also ich will einfach nur sagen, das hätte schon auch seine angenehmen Seiten mit Sicherheit, aber du hast einfach für dich selber gespürt, Jesus ruft mich wirklich an so eine staatliche Schule, um dort Salz und Licht zu sein, gerade weil ich dort auch mit Leuten unterwegs bin, die Jesus noch nicht kennen. Deswegen bin ich dort reingestellt. Und das Interessante fand ich, als wir so im Vorfeld drüber geredet haben, hast du dann eigentlich gleich so ein bisschen abgeschwächt und hast gesagt, naja, ich will jetzt aber nicht, dass ich da wieder große Held rüberkomme, weil, also eigentlich, ich bin ja wirklich gern dort und so. Aber das ist genau das, worum es geht. Es ist eine Entscheidung zu sagen, hey, wenn Jesus mich dorthin ruft, dann gehe ich gern dorthin, weil ich einfach glaube, dass Jesus das Beste für mich hat, was es überhaupt für mich geben kann. Ja, nichts gegen christliche Schulen an der Stelle. Oder kurzes Beispiel Familie Olsen, das wissen auch viele, die von Gott einen Ruf nach Deutschland bekommen haben und dann ihr schönes Haus verkauft haben in Norwegen, die Freunde und Familie zurückgelassen haben, die sich auf den Weg gemacht haben in ein Land, das sie, oder zumindest in eine Stadt auch, die sie nicht gekannt haben. Und auch an der Stelle nichts gegen Norwegen, aber das war einfach ihr Ruf, sie sind dem gefolgt und ich habe von ihnen noch nie irgendwas in der Richtung gehört, dass sie das bereut haben oder gesagt haben, Mensch, hätten wir das mal besser nicht gemacht. Wenn ich diese Hoffnung habe, dass bei Jesus das Beste zu finden ist, was mir in meinem Leben überhaupt passieren kann, spätestens dann, wenn ich irgendwann im Himmel bin, dann erscheint es in einem anderen Licht, wenn Wünsche und Träume, die ich hier für dieses Leben habe, nicht in Erfüllung gehen. Und dann erscheint es auch in einem anderen Licht, wenn Jesus mir im Rahmen seines Auftrags auch immer mal wieder Dinge zumutet, die auch ganz schön herausfordernd sind, die vielleicht unbequem sind, auf die ich vielleicht nicht so richtig Bock habe. Und jetzt wohlgemerkt, ich will damit überhaupt gar nicht sagen, das ist ja, naja, wenn du ein guter Christ bist und diese Hoffnung hast, dann ist es ja auch alles locker und easy, wenn deine Träume nicht in Erfüllung gehen und so. Das sage ich überhaupt nicht. Das ist jetzt überhaupt kein so ein, Herr, komm, stell dich mal nicht an. Es ist auch für uns Christen absolut zulässig, wenn wir sagen, hey, dass das nicht in Existenz gekommen ist in meinem Leben, das ist ein echter Schmerz, das fordert mich richtig heraus, das bringt mich wirklich an Grenzen, das ist nicht ungeistlich. Aber es ist eben doch ein Unterschied, ob ich sage, naja, also alles, was ich nicht in diese 76 Jahre reingepackt kriege, werde ich einfach nie haben und es ist vorbei und es ist einfach alles, was ich habe in meinem Leben. Oder ob du sagst, klar wünsche ich mir, dass mein Leben hier schön wird und dass Träume in Erfüllung gehen und dass ich eine tolle Reise habe. Aber gleichzeitig ist es auch meine Hoffnung, dass es wirklich eine Durchreise ist. Und dass dann eine Ewigkeit auf mich wartet mit einem Gott, der mich liebt, der allmächtig ist und wo all die Dinge, die hier in diesem Leben beschissen waren, keine Rolle mehr spielen werden. Und diese Hoffnung, die betrifft nicht nur irgendwelche großen Entscheidungen, die wir irgendwie treffen und die unser ganzes Leben beeinflussen und die eben auch dadurch in einem anderen Licht erscheinen, sondern diese Hoffnung, die hat auch Auswirkungen auf unseren Alltag, auf das in Anführungszeichen ganz normale Zeug, das eben dazugehört, wenn wir Jesus nachfolgen. Zum Beispiel das Stichwort Feindesliebe. Ich merke bei mir selber so, ich habe eigentlich gar nicht den Drang, irgendwie jeden Streit gewinnen zu müssen, den irgendjemand da mit mir führt, weil ich einfach sage, was bedeuten diese Sachen im Vergleich zur Ewigkeit. Hey, dann habe ich halt mal nicht das letzte Wort gehabt, aber das wird mich dann, glaube ich, wenn ich bei Jesus bin und in dieser Stadt und alles super ist und so, wird mich das, glaube ich, nicht interessieren, dass irgendjemand schlagfertiger war als ich. Oder Stichwort Großzügigkeit. Was bedeutet mir das hier und heute, was von meinem Überfluss zu teilen, wenn ich weiß, was wird dort im Himmel alles auf mich warten? Das ist dann für mich auch irgendwo okay zu sagen, naja, vielleicht hätte ich irgendwie noch einen tolleren Urlaub machen können, wenn ich nicht irgendwie Geld an die Gemeinde spenden kann. Aber das wird bei Jesus, das wird so geil sein, das wird mich nicht interessieren, ob ich dann halt vielleicht 2 Wochen in dem tollen Ferienhaus gewesen wäre und nicht 10 Tage oder was auch immer. Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 8, Verse 17 bis 18, als Gottes Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Das bringt es einfach nochmal zum Ausdruck. Was sind all die Dinge, die heute vielleicht unschön sind, im Vergleich zu dem, was auf uns warten wird? Auch Jesus fordert uns ganz klar auf, dass wir unser ganzes Denken, unsere Identität, unsere Lebensperspektive von dem prägen lassen sollen, was auf uns wartet. Jesus sagt zum Beispiel in Lukas 9, so als Bild für das Reich Gottes, wenn du die Hand an den Pflug legst, dann schau nach vorne, schau nicht zurück. Schau nicht auf alles, was war, schau auf das, was sein wird. Oder er sagt in der Bergpredigt, in den Seligpreisungen, wenn du traurig bist, dann darfst du wissen, du wirst getröstet werden. Wenn du sanftmütig bist, wenn du die andere Wange hinhältst, dann darfst du wissen, dir wird die Erde gehören. Wenn du jemand bist, der Frieden stiftet, dann wirst du jemand sein, der Kind Gottes genannt werden wird. Wenn du verfolgt wirst, weil du mit Jesus unterwegs bist, dann darfst du wissen, dass dir das Himmelreich gehören wird. Unser Leben von dieser Zukunft her zu sehen, ist was ganz wesentlich auch mit Jesus Nachfolge zu tun hat. Wir leben im Jetzt und Hier, klar, aber wir sind letzten Endes auf der Durchreise und was auf uns wartet, ist besser als alles, was wir jetzt und hier erleben können. Und ich habe ja vorher als Eingangsfrage gesagt, eben, was bedeutet das denn konkret, ob wir diese Hoffnung haben oder nicht? Und ich denke so, ob du das wirklich als lebendige Hoffnung im Herzen hast, ob das was ist, was tragfähig ist, ob du einfach merkst in Momenten, wo es mal richtig ätzend ist, ist es auch, was mir irgendwie Kraft gibt, was mir Perspektive gibt. Oder ob es dir so geht, dass du sagst, naja, ich weiß schon, dass es in der Bibel steht, hab das schon gehört und so. Aber eigentlich merke ich schon, meine große Hoffnung ist halt doch, dass es in diesen 76 Jahren irgendwie die Kurve kriegt und gut wird und ich... Das ist mir näher eigentlich als irgendwas, was vielleicht mal in der Ewigkeit sein wird. Ja, eben, wie gesagt, dann denke ich, dass das macht einen konkreten Unterschied. Ist es eine lebendige Hoffnung? Ist es irgendwie ein Kopfwissen? Und für heute möchte ich gern einen abschließenden Gedanken deswegen da noch mit reingeben. Wie gesagt, nächste Woche will ich noch mehr drüber reden. So was hat es für konkrete Auswirkungen, ob wir diese Hoffnung haben. Aber ein abschließender Gedanke, da geht es wirklich auch nochmal um dieses Thema Herzenserweckung. Auch da nächste Woche noch mehr dazu. Aber für heute möchte ich euch nochmal in Erinnerung rufen, diese Geschichte mit Südfrankreich, mit dem Ferienhaus. Ich habe gesagt, wir sind da hingefahren und das war einfach unsere Perspektive zu wissen, hey, das ist jetzt 2 Tage ätzend, aber wenn wir dort sind, dann wird es richtig super sein. Und da war herzlich wenig Glaube dafür notwendig. Ich habe die Bilder von dem Haus im Internet gesehen. Ich habe irgendwelche Beschreibungen von anderen Nutzern gelesen, die geschrieben haben, ja, das ist wirklich so super, wie es auf den Bildern aussieht. Ich konnte mir das auf der Karte angucken und wusste von dem her, ja, das ist wirklich mit diesem Meerblick und so. Also wie gesagt, da war wenig Glaube notwendig. Jetzt die Herausforderung ist, wenn es um diese Perspektive geht, was im Himmel so alles auf uns mal warten wird, sieht es ein bisschen anders aus. Paulus zitiert im 1. Korinther 2, Vers 9 das Alte Testament und sagt dort, es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Und das finde ich einerseits einen total ermutigenden Vers, weil das ja irgendwo auch bedeutet, also das können wir uns überhaupt gar nicht vorstellen, wie toll das irgendwie mal sein wird. Und es ist gleichzeitig auch eine Beschreibung der Herausforderung, weil, naja, wir können uns eigentlich das gar nicht vorstellen, wie toll das mal irgendwie sein wird. Und wenn dir so geht, dass du sagst, ja, da erkenne ich mich schon drin wieder auch, ich weiß das alles, dass es da steht, aber so richtig, ich habe da keine ganz konkrete Vorstellung, so richtig trägt es jetzt irgendwie nicht, was mal sein wird, was ich mir gar nicht vorstellen kann, dann bist du auf jeden Fall in guter Gesellschaft. Es gibt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Buch, das Tagebuch eines frommen Chaoten von Adrian Pless. Das ist irgendwie aus den 80ern und das ist einer, der Adrian Pless, der beschreibt da auf eine sehr humorvolle Weise so menschlich, allzu menschliche Dinge, die einem so ganz oft in der Gemeinde begegnen auch und wo man sich auch ganz oft selber drin wiederfindet. Und er beschreibt dort so eine, also es ist ein fiktives Tagebuch, muss man dazu sagen, und er beschreibt dort so eine Situation, wo man irgendwie so ein Gastprediger in die Gemeinde kommt und der irgendwie predigt vom Himmel und alles toll und will dann so das Publikum auch mit aktivieren und zeigt dann so auf den Protagonisten und sagt, hey Mensch, was geht dir durch den Kopf, wenn du an den Himmel denkst? Und der Protagonist ertappt sich dann dabei, dass er sehr spontan antwortet und sagt, naja, ich hoffe einfach nur, dass es nicht langweilig wird dort. Und ich könnte mir vorstellen, so, wenn wir mal so ganz ehrlich sind und dann hören wir solche Sätze wie, wir werden in Ewigkeit Gott anbeten, und dann denke ich so, ja, hey, nichts gegen einen coolen Lobpreisabend, aber ewig ist ganz schön lang. Und also wenn ich so ganz ehrlich bin, wird das nicht vielleicht irgendwann langweilig, so wenn die ersten 1, 2, 3.000 Jahre rum sind oder so und wir werden da stehen und Gott anbeten. Und jetzt die Herausforderung ist, also ich bin überzeugt davon, das wird tatsächlich nicht langweilig werden. Ich werde nicht da sitzen und denken, hätte ich mir mal ein gutes Buch mitgebracht, wenn ich mal im Himmel bin oder so. Aber die Herausforderung ist ja, solche Befindlichkeiten, so dieses, ich kann es mir halt einfach nicht vorstellen, das können wir ja nicht einfach irgendwie ändern, indem wir das beschließen. Wir können ja nicht sagen, so ab sofort habe ich da eine andere Befindlichkeit und ein anderes Bauchgefühl und dann ist es so und hoppla, auf einmal ist es die große Hoffnung, die mein Leben trägt. Das wäre schön, wenn es so funktionieren würde, aber leider ist es ja nicht so. Und für mich, wie gesagt, abschließender Gedanke ist da eine ganz große Ermutigung auch, was Paulus jetzt wiederum im Römerbrief schreibt, im Kapitel 15, die Verse 12 bis 13. Und dort zitiert er zunächst mal den Propheten Jesaja. Paulus schreibt, der Prophet Jesaja sagte, der Erbe aus der Wurzel Isais wird kommen und er wird über die Völker herrschen. Sie werden all ihre Hoffnung auf ihn setzen. Also er beschreibt nochmal diese Hoffnung und dann fährt Paulus selber fort und sagt, deshalb bete ich, dass Gott, der euch Hoffnung gibt, euch in eurem Glauben mit Freude und Frieden erfüllt, sodass eure Hoffnung immer größer wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich bete, dass eure Hoffnung immer größer wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn ihr euch erinnert, ich habe im Dezember mal über dieses ganze Thema gepredigt, wie können wir uns eigentlich sicher sein, dass wir Kinder Gottes sind, dass Gott uns wirklich liebt. Und es ist ja ein ähnliches Problem. Wir können uns Gott, naja, wir können uns das schon irgendwie vorstellen, aber er ist ja nicht leibhaftig vor uns. Und die Bibel sagt, der Heilige Geist bezeugt es in euch, dass ihr Kinder Gottes seid. Das ist wirklich was Übernatürliches. Und hier schreibt Paulus genau das Gleiche über die Hoffnung, die in unserem Leben trägt. Sie wird größer durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und für mich nehme ich da einfach raus, dass wenn wir als Gemeinde auch um diese Herzenserweckung wirklich beten, dass wir sagen, Jesus, mach uns wichtig, was dir wichtig ist. Heiliger Geist, bring wirklich das in unserem Herzen zum Wachsen, was wirklich trägt, was eben auch Hoffnung gibt, was uns Kraft gibt, was uns Leidenschaft und Freude gibt, die Dinge zu tun, zu denen wir berufen sind. Nämlich damit, da gehört diese Hoffnung einfach auch mit dazu. Und wenn es dir so geht, dass du sagst, ich weiß, dass es in der Bibel steht, aber ich bin immer wieder echt herausgefordert zu sagen, das ist jetzt aber auch das, was mein Leben wirklich trägt, dann bete einfach immer wieder dafür, dass Gott diese Hoffnung in dir zum Wachsen bringt. Wir können es nicht produzieren, aber wir können zulassen, dass Gott es in unserem Leben schenkt. Und ich möchte uns einfach einladen, so als Übergang zur Ministry-Zeit, dass wir diese Gelegenheit nutzen. Ich will einfach gern stellvertretend für mich selber beten, weil ich kenne ja solche Momente auch, wo ich sage, da bin ich jetzt aber auch ganz schön herausgefordert, hier die große Hoffnung zu haben und irgendwie zu sagen, naja, was ist das alles schon, was ich hier gerade erlebe, gegen das, was kommen wird oder so. Und ich wünsche mir für mich selber, dass der Heilige Geist dort die Hoffnung in mir stärkt, dass sie mehr und mehr trägt in meinem Leben. Und wenn es dir genauso geht, dann lass uns doch zusammen beten. Ich werde hier vorne sozusagen stellvertretend beten und du bist eingeladen, das mitzubeten. Oder du musst auch nicht mitbeten, wenn du das jetzt gerade nicht auf dem Herzen hast, da bist du völlig frei. Meine Einladung ist einfach, lass uns doch mal zusammen aufstehen, alle miteinander. Genau, dann werde ich das beten, dann werden wir eine Zeit haben, wo einfach auch die Band nochmal spielt und dann sagen wir nochmal was zur ganz regulären Ministry-Zeit.